SRF 4 News, die Woche im Tessin und in der Romandie.
Bei unserem Blick über die Sprachgrenze gehen wir zuerst in die Westschweiz, genauer in den Kanton Waadt. Dort stellt sich die Frage, ob man Bettler aus den Straßen verbannen soll oder nicht. Denn aller Voraussicht nach kann die Waadtländer Bevölkerung demnächst über ein Bettelverbot abstimmen. Urs Gilgen fragte unseren Westschweiz-Korrespondenten Thomas Gutersohn, wie diese Abstimmung zustande kam.
Die SVP im Kanton Waadt hat diese Woche bekannt gegeben, dass ihre Initiative für ein allgemeines Bettelverbot im ganzen Kanton zustande kommen wird. Eigentlich hätte die SVP noch bis Mitte Monat Zeit gehabt, um die 12.000 Unterschriften zu sammeln. Doch sie hat schon jetzt, eine Woche vorher, schon über 15.000 Unterschriften gesammelt, also 3.000 mehr als vorgegeben. Und das ist ein genügend großes Polster, um sicherzugehen, dass ihre Initiative zustande kommen wird, also dass man darüber abstimmen kann. Jetzt muss man die Unterschriften noch verifizieren, noch untersuchen. Aber bereits schon jetzt ist klar, die Waadtländer werden wahrscheinlich noch dieses Jahr über das Betteln abstimmen.
So viele Unterschriften in doch recht kurzer Zeit. Da scheint die SVP den Nerv der Waadtländer zu treffen. Was fordert denn die Initiative nun konkret? Welche Massnahmen?
Sie fordert einerseits ein allgemeines Bettelverbot im ganzen Kanton und andererseits höhere Bußen, die bis zu 2'000 Franken klettern können, wenn zum Beispiel ein Kind angestiftet wird zu betteln. Den Nerv hat sie ganz bestimmt getroffen, denn ohnehin diskutiert man in der Waadt eine härtere Gangart gegenüber Bettlern. So hat das Parlament ein Gesetz entworfen, das Betteln im ganzen Kanton einfach an bestimmten Orten in den Städten verbietet, so wie es zum Beispiel in Lausanne im Moment der Fall ist. Doch das geht der SVP offenbar noch zu wenig weit. Sie will eben das Betteln ganzheitlich verbieten im ganzen Kanton.
Sie sagen es gibt schon Einschränkungen in der Stadt Lausanne. Das Betteln wurde dort bereits eingeschränkt. Was sind denn die Erfahrungen damit? Wird jetzt weniger gebettelt in Lausanne? Ist das tatsächlich so?
In Lausanne wurde verboten, in der Nähe von Bankomaten, von Bushaltestellen oder von Ladeneingängen zu betteln. Kurz einfach dort zu betteln, wo die Leute ein Portemonnaie in der Hand halten. Das nimmt auch den Druck etwas weg, denn mit dem Portemonnaie in der Hand ist es etwas schwieriger zu sagen, nein, man habe kein Geld dabei. Die Richtlinie ist da, 5 Meter Abstand von diesen Orten, Bankomaten, Bushaltestellen und so weiter. Was sich jetzt entwickelt hat, ist, dass die Bettler einfach etwas weiter weg sitzen von diesen Orten, mehr als 5 Meter, und vielleicht jetzt auch etwas passiver sind. Sie fragen nicht mehr konkret nach Geld, sondern sagen einfach nur noch Bonjour und fragen, wie es einem geht. Insofern hat sich in Lausanne nicht wirklich viel geändert, was das Betteln angeht.
Aber Lausanne ist ja mit Abstand die größte Stadt des Kantons Waadt. Braucht es denn nun tatsächlich ein Verbot für den gesamten Kanton Waadt?
Gemäß der SVP ja. Sie stört sich vor allem daran, dass einzelne Gemeinden eine relativ harte Regelung haben, während dem andere Nachbargemeinden unter Umständen gar keine Restriktionen bezüglich des Betteln kennen, was das Betteln dann in diese Gemeinden verschieben soll. Ich konnte bisher das noch nicht feststellen. Wenn ich Lausanne vergleiche mit Nyon, Yverdon oder Montreux, sehe ich da ganz klar weniger Bettlern, obwohl diese Städte weniger strikte Maßnahmen haben als Lausanne. Insofern ist es meiner Meinung nach nicht wirklich ein Problem, das den ganzen Kanton betrifft, sondern eher die Stadt Lausanne.
Die SVP-Initiative für ein Bettelverbot in der Waadt ist also ziemlich sicher zustande gekommen. Wie geht es nun weiter mit diesem Verbot?
Der Abstimmung steht nun nichts mehr im Wege. Die Waadtländer Regierung wird nun entscheiden, ob sie die SVP-Initiative Telquel vors Volk bringen will oder ob sie direkt oder indirekt die Initiative gegen das Vorhaben des Parlaments, eben das Betteln an bestimmten Orten, so wie es in Lausanne üblich ist, antreten lassen will.
Machen wir einen Themenwechsel. Wir schauen nun in den Kanton Freiburg. Dort droht ein wichtiger Arbeitgeber Konkurs zu gehen. Der Fotopapierhersteller Ilford sucht verzweifelt nach einem Investor. Bisher ist aber nicht fündig geworden. Nun haben die zwei Firmenchefs selbst das Unternehmen aufgekauft. Frage an Sie, Thomas Gutersohn, ist Ilford damit gerettet?
Nein, das sagen auch die beiden Käufer, Firmenchef Paul Willems und Finanzdirektor Marc Metrayer. Was sie aber gewonnen haben, ist Zeit. Wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen. Ilford hat vor kurzem seinen englischen Investor verloren und sah sich Anfang Juli vor großen finanziellen Problemen, konnte teils die Löhne nicht mehr bezahlen. und muss jetzt in kurzer Frist, innerhalb eines Monats, einen neuen Investor suchen, der gleich mehrere Millionen in das Unternehmen pumpt. Und das ist ein denkbar schwieriges Unterfangen. Doch nun mit dem Aufkauf konnten die beiden etwas Druck wegnehmen und haben Zeit gewonnen, um einen neuen Investor zu suchen, den es aber nach wie vor braucht. Das braucht immer noch Geld. Insofern ist die Firma noch nicht aus dem Schneider.
Sie sagen, das Unternehmen hat Zeit gewonnen, indem die beiden Manager jetzt die Firma aufgekauft haben. Zeit gewonnen, wie ist das zu verstehen?
Das Unternehmen hatte einen Monat Zeit, um einen Nachfolger zu finden. Andernfalls hätte das Kantonsgericht Freiburg den Konkurs von Ilford ausgesprochen. Stichtag war da der 19. August, also gut in einer Woche. Nun haben aber die beiden Firmenchefs, die das Unternehmen aufgekauft, haben sich also selber als Nachfolger präsentiert und somit ist die Frist aufgelöst. Klar ist aber andererseits auch, dass die beiden nicht einfach mit dem privaten Vermögen das ganze, das Unternehmen nun stützen können, weiterfinanzieren können. Sie müssen weiterhin nach Investoren suchen, aber die Frist des 19. August, die ist nun aufgehoben. Sie haben jetzt eine Übergangslösung gefunden, um weiterhin mit potenziellen Investoren zu sprechen.
Ilford stellt Fotopapier her. Ist das heute schlicht nicht mehr gefragt oder wo liegt das Problem dieser Firma?
Ja, das Unternehmen selbst sagt, dass man von der Entwicklung überrumpelt worden ist. Die Digitalfotografie ist sehr, sehr schnell aufgekommen und das qualitativ hochstehende Fotopapier und die Filme waren einfach weniger gefragt. Ilford versuchte sich dann auch zu diversifizieren, hat zum Beispiel Tintenstrahldrucker herzustellen versucht, aber auch da konnte man mit dem Puls der Zeit nicht mithalten. Man konnte diese Tintenstrahldrucker nicht kommerzialisieren und sah sich daher dieses Jahr jetzt vor seriösen Geldproblemen und was eben jetzt unter Umständen sogar den Konkurs der Firma bedeuten könnte. Mittlerweile haben auch schon etwa 10% der 220 Angestellten gekündigt und einen neuen Job gefunden, das einfach wegen dieser unsicheren Situation der Firma in Marly. Und nun kann man schon sagen, dass der Entscheid der Firmenleitung zumindest ein klares Signal ist, dass sie hinter der Firma stehen und dass es noch Hoffnung gibt.
Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer, sagen Sie, wenn aber die Firma trotzdem schließen würde. Was bedeutete das für die Agglomerationsgemeinde Marly, wenn jetzt diese 220 Arbeitsplätze tatsächlich verloren gingen?
Das wäre ein harter Schlag, denn Ilford hat eine 50-jährige Tradition in Marly, ist der größte Arbeitgeber in der Gemeinde. Marly hat insgesamt 2000 Arbeitsplätze und wenn Ilford schließen müsste, würden dann auf einen Schlag gleich 10% aller Arbeitskräfte wegfallen. Ilford respektive Ziba Geigy, die heutige Novartis, zu der Ilford bis in die 90er Jahren gehörte, hat viel zur Entwicklung von Marly beigetragen. Als sich Ziba Geigy in den 60er Jahren in Marly niedergelassen hatte, zählte das Dorf noch 1500 Einwohner. 10 Jahre später waren das dann doppelt so viel und das ist sicherlich der Ziba Geigy zu verdanken, respektive Ilford dann später. Dann kam der erste Schock in den 90er Jahren, als Novartis entschloss, ihre ganze Entwicklung nach Basel zu konzentrieren. Und dann jetzt die Hiobsbotschaft, dass unter Umständen Ilford ganz schließen muss. Diese Ankündigung erinnert schon sehr stark an den Schock der 90er Jahre.
Ein anderes Thema diese Woche in der Westschweiz war der Absturz eines Heißluftballons im freiburgischen Montbovon vom Dienstag. Eine amerikanische Familie war mit einem Piloten unterwegs, als der Ballon mit einer Hochspannungsleitung kollidierte. Dabei ist der Familienvater ums Leben gekommen. Die Frau mit ihren beiden Töchtern, wie auch der Pilot, die wurden ins Spital eingeliefert. Fragen Sie Thomas Gutesohn, weiß man, wie es den Überlebenden im Moment geht?
Die Frau des Verstorbenen sowie die beiden Töchter und der Pilot, die sind immer noch im Spital. Sie schweben aber mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Die Tatsache aber, dass sie ins Lausanner Unispital, ins Schüf und ins Berner Inselspital gebracht wurden, zeugt schon davon, dass sie schon schwerere Verletzungen erlitten haben.
Und weiß man denn unterdessen etwas mehr über die Ursache dieses Absturzes?
Nicht viel mehr. Der Ballon wurde in einen Hangar gebracht und da wird er im Moment noch untersucht. Darüber weiß man nicht viel mehr. Eine mögliche Ursache könnte die Wärme gewesen sein. Der Dienstag war ein extrem heißer Tag mit Temperaturen über 30 Grad. Und da ist der Lufttemperaturunterschied im Ballon und außerhalb des Ballons etwas geringer, was den Ballon etwas schwieriger macht zu manövrieren. Und das ist im Moment eine These, die verfolgt wird, die als Grund des Unfalls gelten könnte, aber genaue Gründe, die sind im Moment noch nicht bekannt.
sagt Thomas Gutersohn, unser Korrespondent in der Westschweiz.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Ein Prozess hielt diese Woche das Tessin in Atem. Der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten des Schwimmclubs Bellinzona. Ihm wurde mehrfacher Kindsmissbrauch vorgeworfen. Am Freitag erfolgte das Urteil. Der Mann wurde zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie kam dieses Urteil zustande? Das fragte Urs Gilgen unseren Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob.
Der ehemalige Präsident und Trainer des Schwimmclubs Bellinzona wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das heißt sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern und Schändung. Eigentlich erstaunte dieser Schuldspruch am Ende nicht, weil der Trainer sich ja auch weitgehend geständig gezeigt hatte. Das heißt, es gab hunderte von sexuellen Handlungen mit Jungen, die noch nicht einmal 16 Jahre alt waren und das im Zeitraum zwischen 1998 und 2011, als er diese Jungen eben trainierte. Es kam eben dann zu diesen sexuellen Handlungen, manchmal nur kleine Zärtlichkeiten, aber es gab auch vollständigen Sexualverkehr und das im Schwimmbad, bei ihm zu Hause und auch in Trainingslagern im In- und Ausland. Also es waren wirklich sehr, sehr gravierende Zustände. Einige dieser Taten im Übrigen sind verjährt, sie kamen gar nicht zur Anklage, sie fanden nämlich vor 1998 statt.
Was haben denn jetzt diese Verhandlungen diese Woche über die Taten des Verurteilten aufgezeigt?
Nun, die Verhandlung hat aufgezeigt, wie dieser ganze Mechanismus eigentlich ablief. Man hat sich ja gefragt, wie kann es sein, dass über so viele Jahre so viele Handlungen vor sich gingen, so viele Jungen involviert waren und das eigentlich nicht wirklich an die Oberfläche, an die Öffentlichkeit geraten ist. Und deswegen sprach man dann auch diese Woche von einem System dieses Schwimmlehrers. Er hat nämlich praktisch diese Jungen sich gefügig gemacht mit einem perfiden System, in dem er sie belohnte, aber auch unter Druck setzte. Zum Teil hatte er zum Beispiel auch den Eltern dieser Kinder Geld geliehen und damit setzte er sie unter Druck, ja nichts zu sagen. Also dieses ganze System kam ans Tageslicht und hat natürlich auch die Öffentlichkeit jetzt entsprechend schockiert.
Und wie hat sich der Beschuldigte geäußert?
Ja, darauf haben natürlich alle gewartet, was sagt er. Und das war zum Teil doch, muss man sagen, auch recht schockierend, denn er hat sich nicht wirklich entschuldigt für seine Taten, sondern er hat immer wieder versucht, sich selbst als Opfer darzustellen. Ein Mann, der sich nicht gegen seine Instinkte und seine wahre Natur wehren konnte. Und seine Schuld, sagt er einmal, beziehungsweise wurde das so zitiert, sei nämlich 2500 Jahre zu spät geboren worden zu sein. Im alten Griechenland sei es doch ganz normal gewesen, mit Heranwachsenden sexuelle Handlungen vorzunehmen.
Einigermaßen groteske Argumente. Hat denn der Verurteilte auch etwas gesagt zu seiner Zukunft?
Ja, er hat im Schlusswort, dass man ja dann vor dem Urteil sagen kann, bevor sich das Gericht zurückzieht, hat er gesagt, er wolle dann wohl, wenn er wieder freikommt, das Tessin verlassen. Er sieht natürlich keine Zukunft im Tessin, wo ihn alle kennen und wo er wohnt. Aber das wird natürlich jetzt noch einige Jahre dauern. Er wolle dann auch sterben, sagte er. Und er sagte auch mal während der Verhandlung, eigentlich bin ich jetzt schon ein Toter, der atmet.
Anklage und Verteidigung, wie haben Sie sich geäußert?
Ja, die Anklage hatte 14 Jahre gefordert. Sie sprach von einem schweren Verschulden, natürlich von diesem Schwimmlehrer. Er habe seine Position bewusst ausgenutzt und sich praktisch wie eine Spinne im Netz verhalten, die da auf ihre Opfer warte. Die Verteidigung hingegen hatte versucht, insbesondere den Tatbestand der Nötigung zu entkräften, also dass Zwang ausgeübt worden sei. Dies ist aber nicht gelungen, wie wir mit dem Urteil wissen, denn die Nötigung war eindeutig gegeben und der Richter sprach ja auch von einem Fall von nie gekannten Dimensionen für das Tessin. Also es gab dann auch gegenüber diesen 14 Jahren nur sehr wenig Abstriche beim Strafmaß, unter anderem wegen Alters und vorher nie erfolgten Verurteilungen.
Und wie hat das Publikum reagiert im Gerichtssaal?
Ja, man muss sagen, es gab kein Publikum, denn bei dieser Verhandlung, denn diese Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur Journalisten konnten dort beiwohnen. Man macht das in der Regel bei diesen Prozessen, in denen es um Missbrauch von Minderjährigen geht. Hier waren zwar die Opfer inzwischen volljährig, doch auch trotzdem hat man diesen Schutz zugestanden. Es wurden auch keinerlei Namen von diesen Jungen bekannt, die ja nun auch vor Gericht ausgesagt haben.
Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Diese Woche hielten sich die SBB-Kader, darunter auch Andreas Mayer, der Chef der SBB, im Tessin auf. Sie überbrachten gute und schlechte Nachrichten. Kommen wir zuerst zu den guten Nachrichten. Bellinzona erhält einen neuen Bahnhof.
Das ist richtig. Und Andreas Mayer hat dieses Versprechen höchstpersönlich abgegeben. Und das im alten Bahnhofsbuffet, das längst ausrangiert ist, im Bahnhof von Bellinzona. Der neue Bahnhof, renoviert, soll in neuem Glanz dann im Dezember 2016 erstrahlen. Zum gleichen Zeitpunkt wird ja der neue Gotthard-Basistunnel dann in Betrieb genommen. Und dann soll das neue Tor zum Tessin, wie man sagt, fertig sein.
Und wie präsentiert sich jetzt dieser neue Bahnhof von Bellinzona?
Nun, dieser neue Bahnhof ist im Prinzip der alte Bahnhof. Er wird vollständig renoviert, etwas ausgebaut und kommt daher, muss man sagen, doch sehr konservativ daher. Das liegt auch daran, dass das Gebäude eigentlich unter Denkmalschutz steht. Es gab ja ein erstes Projekt und das war, muss man sagen, wesentlich moderner, zukunftsgerichtet. Doch es wurde nicht von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege gut geheißen und dadurch musste man nochmal die Prozedur von vorne beginnen. Nun wird also dieses Projekt umgesetzt. 30 Millionen Franken wird die SBB in diesen Bahnhof stecken.
Kommen wir zu der schlechten Nachricht, die die SBB ins Tessin getragen hat. Was gibt es da zu sagen, Gerhard Lob?
Nun, die SBB werden darauf verzichten, am Bahnhof Locarno Moralto ein großes Kongresszentrum zu bauen. Das haben sie der Gemeinde Moralto als Standortgemeinde mitgeteilt. Denn direkt am Bahnhof, wo heute ein großer Parkplatz ist, ja, da sollte dieses Kongresszentrum entstehen. Doch offenbar hat sich da die SBB übernommen. Sie glauben heute nicht mehr daran und sie haben auch entsprechende Gutachten gemacht und haben sich jetzt zurückgezogen. Sie wollen nur noch den Bahnhof etwas restaurieren, aber dieses ganze Projekt eines Kongresszentrums ist im Moment erstmal vom Tisch.
Und wie war denn die Reaktion im Tessin auf diesen Entscheid?
Ja, sehr negativ, muss man sagen. Der Sindaco, also der Gemeindepräsident von Moralto, Stefano Gilardi, hat richtiggehend ausgerufen und er meinte, das Locarnese werde jetzt dadurch wirklich um Jahre wieder zurückgeworfen. Das ist auch nicht ganz falsch, was er sagt. Effektiv wartet man ja im Locarnese auf dieses Kongresszentrum, das man eigentlich mit Alptransit, also mit der schnellen Verbindung in die Deutschschweiz, dann haben wollte. Aber natürlich ist das immer nur die halbe Wahrheit. Auch Locarno streitet eben schon ewig darum und hat sehr viel Zeit verloren. Die Gemeinden streiten, wo und wie das stattfinden soll. Aber Tatsache ist unter dem Strich, im Moment ist dieses Kongresszentrum noch nicht in Sicht. Und das ist sicher keine gute Nachricht.
Und die SBB haben diese Woche ja auch ihr Fahrplankonzept ab Dezember 2016 präsentiert, wenn es um den Verkehr ins Tessin geht. Was sind denn da die wichtigsten Neuerungen?
Ja, die wichtigsten Neuerungen betreffen eigentlich die Bergstrecke, muss man sagen. Denn die Gotthard-Bergstrecke, die wird ja an Bedeutung verlieren, wenn einmal der Gotthard-Basistunnel ab Dezember 2016 in Betrieb ist und die SBB haben klargemacht, sie wollen die Bergstrecke betreiben und das im Stundentakt. Aber im Vergleich zur bisherigen Lösung, die ja Züge kennt, die etwa von Basel oder Zürich direkt bis Locarno fahren, Interregio-Züge, wird es diese nicht mehr geben. Stattdessen wird man dann in Erstfeld einen kleinen Hub machen, bis dorthin fahren die Interregio-Züge und ab Erstfeld wird dann ein Tilo S-Bahn bis ins Tessin fahren. Also das ist ein Konzept, das wirklich neu ist und das auch bestimmt noch zu diskutieren gibt. Ansonsten hat die SBB einfach nochmal die Zeitersparnis vorgestellt, die durch den neuen Tunnel dann gegeben sein wird. Das dauert ja dann eine Weile, bis mal alle Zeitersparnisse zusammenkommen. Erst im Jahr 2020 wird man eine Stunde weniger haben, um von Zürich nach Lugano zu kommen.
Kommen wir zu einem nächsten Thema. Vor zwei Wochen demonstrierte die Lega mit einem Autokorso auf der Autobahn gegen die Landvögte von Bären, wie Sie sagten. Das alles sollte eigentlich legal bleiben. Nun kommen offenbar doch Bußen auf die Beteiligten von diesem Autokorso zu. Wie das, Gerhard Lob?
Ja, die Kantonspolizei hat die ganzen Videos dieser Aktion nochmal ausgewertet und offenbar ist man zum Schluss gekommen, dass die Teilnehmer effektiver, langsamer als die 80 Stundenkilometer fuhren, die eigentlich dort Vorschrift sind. Also sie haben den Verkehr dann dadurch offenbar doch bewusst verlangsamt und deswegen sollen nun die Bußenentscheider herausgehen.
Und wie ist diese Buße denn einzuschätzen jetzt?
Mehr als die Buße an sich ist interessant, dass die Teilnehmer wohl gebüßt werden, denn die ganze Aktion hat ja zu Diskussionen Anlass gegeben, weil gerade der Chef des Polizeidepartements, Norman Gobbi, ein Mann der Lega ist. Also nun kommt eigentlich das Departement und die Polizei muss die eigenen Leute der Partei büßen für die Aktion, die sie gemacht haben. Das wird die Lega ein bisschen in politische Schwierigkeiten bringen. Sie hatten ja daher vorher immer angekündigt, alles werde im Rahmen der Legalität stattfinden. Sie wollten ihren Regierungsrat nicht in die Bedrulle bringen. Aber nun scheint es nicht ganz so glatt zu gehen, wie sie glaubten.
Informationen und Einschätzungen von unserem Mitarbeiter Gerhard Lob im Tessin.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.